pro norwegischem Einwohner, die jetzt wirklich festhalten, 300.000 Euro an Finanzmärkten angelegt.
Wir wollen Ölvermögen in Finanzvermögen umwandeln.
Das, was den norwegischen Staat als Öl, das ist uns unsere Arbeitskraft.
Ja, aber dann 2008, minus 23%.
Der Fonds hat seine Strategie einfach stur durchgezogen.
Wird so eine Gesellschaft reich, aber tranig. Ja.
Oh Gott, da wird mit den Rentengeldern verzockt.
Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und heute habe ich für dich 8.374 Aktien, 1.583 Anleihen und 1.341 Immobilien im Gesamtwert von umgerechnet 1,7 Billionen Euro. Das Portfolio des legendären Staatsfonds von Norwegen. Wie der größte Staatsfonds der Welt einst entstanden ist, wie die Anlagestrategie aussieht, wie das Management Rendite, Macht und Verantwortung in Einklang bringt und was du von Norwegen lernen und wie du reich wie Norwegen werden kannst. Das und mehr bespreche ich heute mit Clemens Bumsdorf, meinem Gast. Er ist Wirtschaftsjournalist und Autor des Bestsellers Reich wie Norwegen. Hallo Clemens.
Hallo.
Ja, Clemens, erklär uns doch mal, wie bist du darauf gekommen, ein Buch zu schreiben über den norwegischen Staatsfonds? Wie ist insgesamt überhaupt dein Background, wie bist du so in diese ganze, ja, ich sag mal, nordische Szenerie denn reingerutscht?
Oh, das sind ganz schön viele, viele Fragen auf einmal. Fangen wir mal mit dem Fonds an. Du hast es ja schon gesagt, ich bin Wirtschaftsjournalist und ich war lange Korrespondent in Nordeuropa, habe in Stockholm und in Kopenhagen gelebt und damals unter anderem geschrieben für die Financial Times Deutschland, als es sie noch gab, für die Wirtschaftswoche, fürs Wall Street Journal, auch viel im Kunstbereich, Art Newspaper und so weiter. Und habe mich schon immer, komischerweise wirklich schon als Jugendlicher, für Aktien so ein bisschen interessiert. Und habe dann damals, gab es immer so zwei Themen, wo ich ständig über Norwegen berichtet habe. Und das eine war der Friedensnobelpreis, der wird ja in Norwegen vergeben. Und das andere war der norwegische Ölfonds. Und der Ölfonds hatte den Vorteil, dass ich da viermal im Jahr mindestens berichten konnte, nämlich bei jedem Quartalsbericht, während gegen Friedensnobelpreis einmal angekündigt und einmal vergeben wird. Nur zweimal. Das heißt, das war ein riesengroßes Thema. Ich fand das sehr faszinierend und habe dann selber, weil ich Freiberufler war, gerade im dänischen Rentensystem, das ist ja nochmal wieder eine eigene Geschichte, aber da legt man selber sehr viel Kapital gedeckt an, habe mich selber viel damit auseinandergesetzt, wie mache ich das optimal. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis gab es so zwei Sorten von Menschen. Die einen hatten, ich sage mal in Anführungszeichen, zu viel Geld, wussten nicht, wohin damit, sprich es sollte investiert werden. Den anderen war es ziemlich knapp bei Kasse, da war es natürlich besonders wichtig, dann sehr gut zu investieren. Und habe in Gesprächen mit denen gemerkt, dass da so ein bisschen bei beiden Gruppen Nachholbedarf gibt und es erklärt werden sollte, wie macht man denn das denn optimal, und wusste halt, der norwegische Ölfonds macht sehr gut und finde sowas immer anschaulicher, statt dass man jetzt nur ein Investment-Theorie-Buch schreibt mit vielen Formeln und nüchternen Analysen und so, dass man was Handfestes hat. Und habe ich gedacht, ach komm, schau dir doch mal einen Ölfonds an. Eigentlich kann man doch, der ist super transparent, der macht eine gute Strategie und obwohl er riesengroß ist, kann man ihn als Privatperson auch als größerer öffentlicher Investor nachahmen. Nimm den doch mal auseinander und erklär anhand dessen, was man so machen kann.
Also du hast dann den richtigen Deep Dive gemacht und das ist im Grunde das, was wir heute auch vorhaben. Für dich ist es ja inzwischen nicht mehr nur so ein Leidenschaftsprojekt, ein Buchprojekt, sondern du hast ja inzwischen auch einen ganz klaren beruflichen Bezug zu Norwegen bekommen.
Genau, dann einen anderen beruflichen Bezug, denn als Nordeuropa-Korrespondent habe ich über Norwegen schon immer geschrieben. Das heißt, es gehörte zu meiner Region dazu. Ich habe dann, nachdem das Buch erschienen ist, damals, als ich es geschrieben habe, lebte ich noch in Dänemark, bin dann nach Deutschland zurückgegangen und während meiner Zeit in Deutschland, da habe ich Vorträge gehalten zum Buch und weiter als Journalist gearbeitet, da kam die norwegische Botschaft auf mich zu und hatte eine Stelle da offen, wo sie gesagt haben, wollen wir uns mal darüber unterhalten, und bin dann gewechselt vor ein paar Jahren, also 2019, an die norwegische Botschaft, arbeite da im Bereich Presse und Kultur und mache eben dieses Autorenprojekt noch weiterhin. Das heißt, wenn ich mich hier äußere, dann äußere ich mich auch als unabhängiger Autor und nicht als Angestellter.
Aber die Norweger haben dann gesagt, auch Mensch, ja, der spricht einerseits Norwegisch, wahrscheinlich dann auch Dänisch und Schwedisch, also so diese ganzen nordischen Sprachen.
Genau, alle drei, ja. Wo man auch zugeben muss, die sind ein bisschen ähnlich. Also es ist jetzt nicht, als würde man Spanisch und Arabisch und Chinesisch können.
Ja gut, aber immerhin haben die gesagt, okay, der spricht unsere Sprache, der spricht Deutsch, der hat sich da ja mit dem Staatsfonds auch in den Staat, in das Land, in die Geschichte ein bisschen reingedacht und der könnte uns auch in Deutschland ganz gut in der Pressearbeit helfen. Und so bist du dann als Presse- und Kulturreferent bei den Nordischen Botschaften in Berlin gelandet, wo man übrigens auch als ganz normaler Bürger, als normale Bürgerin hinkommen kann zum Essen, ne?
Genau, wir sind besonders bekannt für unsere Kantine, die da ist, zugänglich für jeden ab 1 Uhr und gibt einen Ausstellungsbereich, einen Café. Also wer Lust hat, kann da immer reinkommen, sich das Gebäude angucken und da Mittagessen und Kaffee trinken.
Also wenn du mal irgendwie in Berlin bist und nicht weißt, wo du Mittagessen sollst, die Nordischen Botschaften, das ist sowieso ein spannendes Projekt, ja, die verschiedenen Länder in einem Botschaftsareal zusammenzubringen, aber dann eben auch sehr durchlässig, sehr offen, sehr transparent, so dass man da einfach mal so zum Mittagessen hingehen kann. Kann man bei den Amis leider nicht, ja, oder bei den Briten. Aber das ist ja auch etwas, was die Skandinavier sehr ja sympathisch und nahbar macht, ja, und ihr habt ja sowieso den Vorteil, so also als nordische Länder, dass ihr ja in Deutschland sehr beliebt seid, ne? Das irgendwie, das was aus dem hohen Norden kommt, das mag man hier. Das fängt so mit IKEA an, aber sind ja so diese ganzen Einrichtungsgegenstände, dieses skandinavisch leichte, das ist irgendwie sehr populär.
Ja, ich würde sagen, genau, Design mag man gerne, Gesellschaftsmodell mag man gerne, die Landschaft mag man gerne, also es ist ein positives Bild von Nordoper, zu Recht, wie ich finde, und das über alle Länder verteilt im Grunde genommen.
Ja, sehr, sehr sympathisch und ich finde ja, man muss dann eigentlich auch die Konsequenz daraus ziehen, dass man sagt, wenn man schon alles bei denen so mag, dann muss man sich doch auch mal das Vermögensmodell dort ein bisschen näher anschauen, sprich, was wird dort mit dem Reichtum gemacht, beziehungsweise wie wird der Reichtum aufgebaut und wie bekommen Menschen Anschluss an wirtschaftliche Wertschöpfung? Da gibt es dort unterschiedliche Modelle. Du hast über Dänemark gesprochen. Die Schwedenrente ist natürlich immer wieder ein großes Thema hier als Aktienrente so ganz weit entfernt am Horizont und der norwegische Staatsfonds, ja, das ist das, was zumindest jeder, der sich so ein bisschen für Finanzen interessiert, tatsächlich quartalsweise mitbekommt, denn die reporten alle 3 Monate, dann gibt es meistens das Fondsvolumen, es gibt die Wertentwicklung, das ein oder andere Medium ist immer dann ein bisschen hämisch, wenn es gerade mal so ein Quartal ein bisschen runterging, aber meistens geht es rauf und es sind halt wirklich gigantische Zahlen, ich habe es eben schon gesagt. Die jüngste Statistik, 1,7 Billionen Euro umgerechnet, also 19,6 Billionen norwegische Kronen als Gesamtfondsvolumen. Da kommt kein anderer Staatsfonds ran und das für ein Land, ja, was ja doch eher klein, eher überschaubar ist. Deswegen, bevor wir überhaupt in die Anlagepolitik reingehen, bevor wir über Ausschlusskriterien sprechen, über Nachhaltigkeit, über Anlagegrundsätze. Lass uns erstmal darüber reden, wo kommt das eigentlich her? Wie kommt es zustande, dass Norwegen, ja lange Zeit ein eher armes Land, dann jetzt den größten Staatsfonds der Welt hat? Und da sind wir bei dem Keyword, was du schon genannt hast, Öl.
Genau. Wie du sagtest, Norwegen war lange Zeit gar nicht wahnsinnig reich, sondern eher so Armenhaus Europas, sagt manche überspitzt formuliert. Und dann wurde Öl entdeckt in Norwegen. Es war völlig offen noch, wie groß die Vorkommen sind. Und das, wie das so ist in diesem Geschäft, das findet man meistens erst im Laufe der Jahrzehnte aus.
Das war
aus.
Wann? So,
in den 70ern fing das an. Genau, da fing das an. Und dann hat man halt gemerkt, oh, das ist wirklich viel. Was machen wir jetzt damit? Es gibt ja dieses bekannte Stichwort Dutch Disease. Also als vor den Niederlanden Erdgasvorkommen gefunden worden sind, wo man denkt, super, man sieht auch viele andere Länder mit reichen, vielen Rohstoffen, aber leider geht es manchen wirtschaftlich gar nicht so gut, denn es hat kann wahnsinnige negative Konsequenzen haben.
Was sind die negativen Konsequenzen von diesem Rohstoffreichtum?
Genau, ein Punkt ist zum Beispiel auf den Wechselkurs, wirkt sich das natürlich negativ auf, wenn auf einmal wahnsinnig viel gekauft wird. Und starke Exportwirtschaft, die enorm stark ist, die kann Arbeitsplätze abziehen. Beim Lohnniveau können dann andere vielleicht nicht mehr mithalten. Also es gibt da viele Sachen, auch dass Korruption vielleicht mit drin ist.
Dann wollen plötzlich alle in der Rohstoffwirtschaft arbeiten, denn da wird das Geld verdient. Ja, dann fehlen die Arbeitskräfte in anderen Bereichen. Es gibt wenig Innovation und dann wird so eine Gesellschaft reich, aber tranig. Ja.
Ja, tranig, passt wieder. Das ist auch ein Ausdruck beim anderen Wort vom Öl. Genau, das ist nicht gut. Und der Wechselkurseffekt ist auch eine große Geschichte. Und da hat
Norwegen. Kannst du den mal beschreiben, den Wechselkurseffekt?
Genau, wenn man natürlich, man verkauft das, ich sag mal in dem Fall das Öl, das Gas, da ist also eine Nachfrage nach der Währung, das wirkt sich auf die Währung negativ aus, dann haben andere, ist das für andere Sektoren wiederum problematisch. Und da ist es natürlich besser, wenn man einen Fonds hat, dann bleibt das Geld ja sozusagen mehr oder weniger draußen. Man verkauft das Öl, aber wechselt es mehr direkt in Wertanlagen aus dem Ausland an. Also kauft dann direkt wieder Aktien, sprich die Nachfrage nach der Auslandswährung wächst wieder und dann wirkt sich das nicht so stark auf den Wechselkurs.
Genau, wenn die eigene Währung ja zu stark wird, ja, dann werden Exporte noch schwieriger. Importe werden günstiger.
Genau.
Ja, sagst, okay, brauchen wir alles nicht mehr im Land zu machen, holen wir uns alles rein, dann werden sie noch traniger. Das war die Erfahrung, die Holländer gemacht haben. Ne?
Genau, daher der Name Dutch Disease, holländische Krankheit, weil das da einfach sehr starke Konsequenzen gehabt hat. Vielleicht auch, wenn man manchmal nicht damit gerechnet hat, wie stark sich das auswirken kann, wie stark sind die Vorkommen. Und da hat Norwegen dann draus gelernt und dann ist
vorgeschlagen. Das haben die also worden. Schon in den 70er, 80er Jahren haben sich die Norweger darüber Gedanken gemacht.
Ja, das kam dann so allmählich. Also den Fonds selber, der ist 96 etabliert worden. Und da war dann die Sache, dass man sagt, wir wollen dieses Geld langfristig anlegen. Auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, das ist ja eigentlich gar nicht nett, wenn wir jetzt das ganze Öl exportieren, viel Geld damit machen. Das kommt ja dann nur der jetzigen Generation zugute, sondern wir wollen das im Grunde genommen einfach nur Ölvermögen in Finanzvermögen umwandeln. Darum geht es vor allen Dingen, dass man sagt, wir verkaufen das Öl und legen direkt einen Großteil davon wieder an und dann bleibt es erhalten, auch für die zukünftigen Generationen. Und das haben sie gemacht, 96 angefangen, seit 98 auch in Aktien. Und da muss man sagen, das ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte gewesen. Da hat Norwegen kluge Politiker gehabt, die gesagt haben, lass uns jetzt nicht direkt alles auf den Kopf hauen. Aber natürlich haben die Wähler auch gesagt, ja, wir wollen das jetzt nicht. Wir könnten jetzt hier natürlich jedem, was weiß ich was, am Anfang war es noch nicht ganz so viel Geld, da hätten wir vielleicht jedem Laptop schenken können. Heutzutage, das hast du jetzt noch gar nicht hier erwähnt, du hast nur gesagt, Norwegen ist ein kleines Land. Wenn man das auf die Einwohnerzahl runterbricht, dann sind pro norwegischem Einwohner, die jetzt wirklich festhalten, 300.000 Euro an den weltweiten Finanzmärkten angelegt. Das ist ein unglaubliches Vermögen.
Was das mit so einer Gesellschaft macht, da reden wir dann gleich nochmal drüber. Aber lass uns doch mal in diese Entstehung gehen. War das so ein politischer Homerun zu sagen, also wir wollen diesen Reichtum, den wir jetzt hier durch das Öl haben, auf nachfolgende Generationen auch verteilen. Wir wollen Ölvermögen in Finanzvermögen umwandeln. Wir haben Perspektive, die wirklich über viele Generationen geht. Oder gab es da nicht auch viele Stimmen, die gesagt haben, hey, also komm, jetzt können wir mal so richtig Gas geben. So wie man das ja auch in Venezuela beispielsweise gesehen hat, damals unter Chavez, ja, der sich ja im Grunde seine Macht damit gekauft hat, indem er allerlei soziale Wohltaten der Bevölkerung hat angedeihen lassen, die man sich bei den wirklich hohen Ölpreisen damals leisten konnte. Aber dann ist das natürlich alles implodiert, weil die Begehrlichkeiten immer weiter gewachsen sind. Gab es in Norwegen auch so Beschreibungen? War das umkämpft? Haben die da auch gesagt, also eigentlich lieber, wenn wir es am Kopf hauen, und es ist doch genügend da.
Natürlich hat man das diskutiert und es gibt auch oder gab auch immer mal wieder Stimmen, die sagen, hätte man nicht mehr ausgeben, könnte man nicht mehr ausgeben für Wohlfahrtsleistungen und so weiter. Nun muss man sagen, dass Norwegen, wie die anderen nordischen Länder, auch immer relativ gut ausgebauten Wohlfahrtsstaat hat. Natürlich hätte man dann, es gab die Diskussion, wir brauchen erst für jeden Einzelzimmer im Pflegeheim, bevor wir dies oder jenes machen. Aber im Großen und Ganzen ist Norwegen auch eine Konsensgesellschaft. Das heißt, es gibt viele Themen, wo sich viele Parteien, auch wenn sie sich sonst uneinig sind, zusammenfinden. Und da ist der Ölfonds auch so eine Sache, wo es ganz gut klappt, wo man dann sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Sache. Natürlich kommt es darauf an, wie viel verwenden wir davon und wie wollen wir es investieren. Aber im Großen und Ganzen hat das schon ganz gut geklappt. Vielleicht auch deshalb, man hat ja früher nie gewusst, wie riesig der mal werden konnte. Man hat sich da auch Selbstbeschränkungen deshalb aufgelegt, zum Beispiel, dass man anfangs 4, mittlerweile nur 3% des Fondsvolumens die angenommene Rendite da entnehmen kann, um den Staatshaushalt zu subventionieren. Das war auch sehr klug, dass man da von vornherein so eine Grenze eingezogen hat, denn sonst wäre das natürlich auch...
Also man war schon am Anfang sehr, sehr vorsichtig, ja, und dann nicht gesagt so, wir haben sowieso ganz viel Öl. Man wusste ja wahrscheinlich auch gar nicht genau,
wie... Genau, man wusste nicht, wie viel es ist.
Am Anfang waren das... ja immer noch Felder entdeckt worden, ja.
Das kommt mit den Jahren, man spricht ja von Peak Oil und das wird immer nach hinten geschoben. Und am Anfang waren das, also im ersten Jahr waren das, glaube ich, umgerechnet paar 50 Euro, die pro Norweger angelegt wurden. Und dann ging es natürlich hoch bis ein erheblich größere Summen. Das war, man konnte sich das nicht vorstellen, dass es vielleicht mal mehr als ein paar Tausend oder so werden würden anfangs. Und damit war das natürlich auch noch nicht so ein Riesending, wie es dann geworden ist. Und aber auch was die Strategie angeht, dass man sagt, man streut es breit und man will da nicht irgendwelche haben, die meinten, ich setze jetzt mal alles in diese Branche oder in jede Branche oder möchte aus politischen Gründen gewisse Branchen aufbauen oder so. Sondern das war auch eine Einigkeit, wo man sagt, Abstand, das heißt immer so aufs Genaue, sagt man eine Armlänge Abstand, also das Management soll unabhängig agieren. Es wird auch nie irgendein früherer Finanzminister oder Finanzministerin, die auf einmal dann den Ölfonds steuert, sowas gibt es da auch nicht, sondern das sind immer Profis und das stand auch nie zur Debatte, dass da jemand so einen Posten so übernimmt, sondern das ist, wie gesagt, eine sehr unabhängige Geschichte.
Also kein Büttel der Politik und das von Anfang an von der Politik eingesetzt, aber gleich hier Armlänge entfernt. Jetzt hast du gesagt, es ist ja in den 90er Jahren gestartet, es ist langsam gestartet mit ein paar Euro und wenn ich das richtig auch aus deinem Buch im Kopf habe, haben die anfangs überhaupt nicht in Aktien investiert, sondern gestartet ist der norwegische Ölfonds als reiner Anleihenfonds.
Genau, ganz am Anfang, die ersten 2 Jahre im Grunde genommen, waren es nur Anleihenfonds und dann hat er die Aktienquote so langsam erhöht. Also 98 sind es in Aktien eingestiegen und dann gab es so Schritte.
Wie kam das, dass man dann doch, man hat gestartet mit Anleihen? Das ist ja auch klar, weil alles, was so staatlich ist, da ist ja immer erstmal auch Risikoaversion da. Es geht es ja auch politisch zu legitimieren. Wie kam das, dass dann so schnell auch Aktien dann zumindest in gewissen Quoten zugelassen wurden?
Im Grunde die Chance ist ja das, wie du sagst, langfristig kommt man um Aktien nicht drum rum, wenn man die Chancen ergreifen will. Und deshalb war klar, man möchte auch da reingehen und dann, glaube ich, war es auch sehr klug, schrittweise reinzugehen, wenn man sich so sagen, also wenn man sich erinnert, ne, 98, da kam man langsam Dotcom hoch und wieder runter. Das ist sicherlich auch nicht schlecht gewesen, dass man schrittweise reingegangen ist, weil dann hat die Bevölkerung mal mitbekommen können, wie es hochgeht, aber wie es auch wahnsinnig abstürzen kann und wie dann aber auch die Markterholung kommt. Und das geht man, macht man natürlich lieber die Erfahrung mit nicht einer 100%igen Aktienquote.
Wie ist jetzt in Norwegen so dieses Thema generell Aktienkultur? Von der Historie her. Ich hatte mal das Glück, mit dem ersten Chef des schwedischen Pensionsfonds, dieses AP7-Fonds, in den ja die Aktienrente mal standardmäßig fließt, sprechen zu können. Ich habe den auch gefragt, wie war das, als ihr das damals in den 90er Jahren aufgesetzt habt? Der hat mir erklärt, die Schweden waren damals schon ein Volk von Aktionären. Die mussten nicht erst überzeugt werden von Aktien, sondern allenfalls davon, dass jetzt auch Rentenbeiträge da reingingen. War das in Norwegen ähnlich? Hatten die Norweger auch schon eine Beziehung zur Aktie oder war der Kapitalmarkt nicht so entwickelt?
Ich habe die Zahlen jetzt im Vergleich zu Schweden nicht im Kopf. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es aber so, dass es in Schweden doch durchaus immer ein bisschen weiter vorne war. Aber trotz allem, die Offenheit der Norweger ist generell für Neues oft ein bisschen größer als in Deutschland, auch bei solchen Themen, dass man eher bereit war, das zu machen und sagte, ja komm, lass uns das mal eingehen, dieses Risiko, was ja auch immer eine große Chance ist. Das heißt, dass da dieses, was man leider in deutschen Debatte oft hört, oh Gott, da wird mit den Rentengeldern verzockt oder wird dieses oder jenes gemacht. Das ist da kein durchgängig großes Thema gewesen, sondern man hat halt ein bisschen längerfristiger gedacht, ein bisschen längerfristiger geschaut und dann gemerkt, ja, das ergibt eigentlich Sinn, wenn wir das so machen.
Und wie war so die politische Rezeption in den Nullerjahren? Also ich meine, die hatten ja dann angefangen, 98 mit den Aktien und das lief ja die ersten 2 Jahre bombastisch, also vielleicht auch die ersten 3, wenn du Substanzaktien hattest, war 2000 gar nicht so schlecht, aber dann 2001 und 2002 hat der Fonds ja wirklich auch Geld verloren. Das waren Verlustjahre. Wurde dann diese Entscheidung, wir investieren unseren Ölreichtum in Finanzanlagen wieder in Zweifel gezogen? Das ist ja auch das, was ich mir jetzt immer denke, wenn wir uns wirklich mal durchringen könnten, irgendwie was zu machen. Das ist das eine hier in Deutschland mit Geldanlage staatlich orchestriert. Aber wenn es dann runtergeht, wird das doch hier alles sofort in Frage gestellt.
Genau, und wie du sagst, es ist natürlich, hat die Abschlüsse gegeben. Ich habe hier mal ein bisschen Oldschool ausnahmsweise für mich, habe Papierunterlagen mitgebracht. Normalerweise mache ich es auch mal gerne digital, aber ich habe mal hier rumgeschaut und habe mir eben die nochmal schnell, bevor ich gekommen bin, die Performance ausgedruckt. Und zum Beispiel im Jahr 2001 hat der Aktienpart fast 15% runtergegangen, 2002 fast 24%, also wirklich drastisch eingebrochen. Und das hat sich aber auf den gesamten Fonds so stark nicht ausgewirkt, weil eben damals einerseits der Anleihenpart noch höher war, gleichzeitig floss natürlich auch immer wieder Geld rein. Und man hat da eben die langfristige Perspektive gewahrt. Und was das Wichtige dabei ist, letztlich, weil man eben, das kennt man ja aus der Investmenttheorie, weil man gesagt hat, ich habe eine fixe Aktienquote, heißt das ja, man hat weiter investiert in die fallenden Aktien. Das heißt, es hat sich letztlich am Ende ausgezahlt, dass man am Ball geblieben ist. Und man hat von dem starken Aufschwung, 2003 sehe ich hier, fast 23% plus 2004, 13, 2005 fast wieder 23%. Das heißt, es ist wahnsinnig schnell wieder rausgekommen. Und das ist das Problem, was man oft aus Panik macht. Das ist auch total verständlich natürlich psychologisch. Man denkt, oh Gott, jetzt schnell abstoßen und dann kriegt man den Aufschwung nicht mit. Und das ist Norwegen auch ganz gut gelungen, den Aufschwung wieder mitzunehmen.
Ja, aber dann ne, 2008, ne, minus 23%, ne, der gesamte Staatsfonds, also nicht nur die Aktienkomponente, die hat ja noch deutlich mehr verloren.
Die hat 41% fast verloren,
41%, der gesamte Fonds 23%. Das haben die Norweger dann auch so weggesteckt, weil die haben gesagt, okay, ist egal, weil 2008, muss man ja auch mal fairerweise sagen, Ölpreis auf dem Rekordhoch, haben sie natürlich viel dann auch an Einnahmen generiert. Erleichtert sowas dann die gesellschaftliche Diskussion?
Genau, natürlich kamen Einnahmen rein und das Geld wird dann wieder in den Fonds investiert. Das heißt, das Volumen als solches steigt, was natürlich im Endeffekt das Wichtigste ist. Damals gab es noch nicht ganz so stark. Jetzt kann man, also man konnte immer im Jahresbericht, kann man immer die und im Quartalsbericht die Summe sehen, die investiert ist und dann runterrechnen, was pro Kopf drin ist, wenn man möchte. Und seit etlichen Jahren ist das auf der Website quasi Sekunden, also genau angezeigt. Man sieht dann wirklich das Hoch und Runtergehen. Was, glaube ich, auch ganz gut ist, weil man mitbekommt, es geht runter, aber es geht auch wieder hoch. Und wenn du auf die Jahre 2008 schaust, also es war im Jahr 2009, war es wieder auf dem Level der gesamte Fonds vom 2006er Niveau. Das heißt, da ist es schnell auch wieder rausgekommen aufgrund der Aufteilung des Fonds. Und wenn man ein paar Jahre nach vorne geht, dann war man entsprechend auch wieder gut im Plus. Und insgesamt ist der Fonds, hatte über die Jahre eine jährliche Rendite von gut 6% immer erwirtschaftet, was jetzt auch nicht das Übelste ist. Ne? Also sind alle Schwankungen rausgeholt. Und von daher war er schon sehr erfolgreich. Ist keine zweistellige Prozentsumme. Das will jeder, aber das schaffen die wenigsten. Du weißt es, die meisten schaffen das mal im Jahr und dann geht es runter. Dann wird man panisch und am Schluss endet man dann doch bei 1% Durchschnittsrendite.
So, also 6% per annum hast du gesagt. Also seit 98 6,44% per annum. Ja, aber könnte man ja jetzt auch sagen, okay, also der MSCI World seit 1970 7,7% per annum und in diesem Jahrtausend noch dann deutlich mehr. Das leitet über zu dem Vergleich mit dem MSCI World, der eben nicht ganz so fair ist. Du hast ja schon gesagt, da gibt es eine Aktienkomponente und ich hatte das ja einleitend auch erwähnt, da gibt es auch noch Anleihen und Immobilien. Insofern lass uns mal ein bisschen sprechen über die Art und Weise, wie die Norweger jetzt dieses Geld tatsächlich anlegen. Was sind so die Grundprämissen der Asset Allocation? Jetzt mal weg von solchen Themen, über die wir gleich noch sprechen, politische Einflussnahme, Nachhaltigkeitskriterien, sondern rein so von der Diversifikation. Was sind die Prinzipien?
Genau, das eine haben wir ja schon angesprochen. Es geht über mehrere Assetklassen. Das fing eben an mit nur Anleihen ganz am Anfang, ein paar Jahre. Dann ging es los mit Aktienquote von 40%. Die ist dann allmählich aufgebaut worden. 50, 60 liegt mittlerweile bei 70%. Und der Anleihenteil entsprechend reduziert worden. Und dann kamen, du hast es auch schon erwähnt, Immobilien dazu. Sehr kleines Level, das sind so 2-3% des Fondsvolumens, aber immerhin. Und ganz neu sind dann Infrastruktur, nicht börsennotierte, als 0,1% aktuell. Also ist winzig fürs Fondsvolumen. Aber insgesamt gesehen natürlich bei dem Fonds ist es trotzdem eine große Summe, kann man sich ja ausrechnen.
Das heißt, wir reden dann über ungefähr so 26-27% Anleihen, die da noch
genau drin sind. Genau, das kann man so sagen. Und dann eben Unternehmens- und Staatsanleihen hat man bei den Aktien, und das, was wichtig ist, MSCI World, sagtest du ja schon, der ist klar, der Vergleich ist unfair oder man kann vergleichen, muss man wissen, wo die Unterschiede sind. Der hat natürlich eine 100%ige Aktienquote, hat ganz starkes USA-Gewicht. Der Fonds selber versucht auch international zu diversifizieren. Natürlich, die USA nehmen am meisten im Aktienteil weg mit über 50%. Und entsprechend Schwellenländer kamen auch später dazu. Europa ist stark vertreten. Also im Grunde genommen ist es das, was viele, ich sag mal, ich habe ja mein Buch hier dabei, So werden Sie reich in Norwegen. Es gibt noch gute andere. Gerd Kommers Buch kann man ja immer nur wieder empfehlen auch. Das ist und da geht es ja auch darum, man muss diversifizieren, man muss gucken, dass man international breit anlegt. Und so ist der Fonds auch aufgestellt. Das heißt, geografisch gibt es eine ziemlich starke Verteilung. Es gibt natürlich Länder, die nicht drin sind, aber du hast die Zahl der Aktien schon erwähnt am Anfang. Auf dem internationalen Aktienmarkt gesamt gesehen hat man so grob 1-2%, die dem norwegischen Ölfonds gehören. Und es gibt deutsche Unternehmen, an denen gehört denen viel mehr.
Ja, beispielsweise Vonovia. 14,4% Anteil an Vonovia. Das ist ja ordentlich. Warum haben die so eine Leidenschaft für Vonovia? Was mögen die da dran?
Warum ausgerechnet da so groß? Ich weiß auch, dass der Anteil groß ist, aber warum er genau so groß ist, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Es geht, wie gesagt, es gibt Kriterien, nach denen gekauft wird. Und da hat man meistens einen Anteil, ich sag mal, von 1-2% über globale Aktienmärkte. Es gibt durchaus mal 3-5%, so 14 ist eine absolute Ausnahme.
Also ich hab tatsächlich mal reingeguckt. Also es gibt 100 Firmen im Portfolio des norwegischen Staatsfonds, bei denen der Anteil am Unternehmen über 5% liegt. Und das ist ja auch immer so eine Schwelle, wenn es so meldepflichtig wird. Deswegen weiß man es dann immer von zwei Seiten. Ne? Einerseits aus den Publikationen des norwegischen Staatsfonds, wo man wirklich im Internet jede einzelne Aktienposition bis auf die vierte Nachkommastelle und exakte Beträge auch zum Bilanzstichtag nachgucken kann. Aber man sieht es dann halt auch bei 5% in den Filings der Unternehmen. Und da ist mir aufgefallen, unter diesen Unternehmen sind erstaunlich viele Immobilienunternehmen, weshalb ich einfach vermute, dass man den Immobilienanteil schon ein bisschen höher gerne haben wollte, aber nicht früher in einzelne Objekte investiert hat, sondern eben in börsengelistete Immobilien, ähnlich wie das ja auch der Kenfo hier in Deutschland macht, der Fonds zur kerntechnischen Entsorgung.
Ja genau, es gibt die beiden Teile. Es gibt eben die nicht börsengelisteten Immobilien und dann die börsengelisteten Immobilien. Da gehört natürlich Vonovia dazu, wie du schon erwähnt hast. Und bei nicht börsengelisteten Immobilien zum Beispiel gehörte das Haus von der Süddeutschen Zeitung in München kurzzeitig dem Ölfonds. Der norwegische, das Springer-Gebäude in Berlin, das Kanzlereck. Also es gibt viele Gebäude, wo die einen Anteil haben. Zumindest oft ist das in der Partnerschaft 50% an Büro- oder Industriegebäuden. Auch das kann man im Fonds nachgucken. Auf die Website gehen, nbim.no, und da kann man schauen, wo in Deutschland welche Gewerbeimmobilie der Fonds einen größeren Anteil hält. In der Gesamtsumme, wie gesagt, ist das erheblich weniger, als was man an Unternehmen hält.
Und man kann es also auch für die Aktien wirklich einzeln anschauen, an welchen Unternehmen der Fonds beteiligt ist. Da sieht man 8.347 oder 74, das ist halt schon so ein bisschen wie so ein All-Cap-Fonds. Ja? Also das heißt, nicht nur die Großunternehmen, nicht nur Nebenwerte, sondern also runter bis hin zu Small Caps. Eigentlich alles, was irgendwie investierbar ist. Würdest du sagen, das ist eigentlich wie so ein Riesen-ETF?
Ja, im Grunde genommen schon. Oder wie mehrere. Ich sag mal, wie mehrere ETFs. Damit man, wenn man jetzt eben nur den MSCI World nimmt, All Country World Index, dann ist man ein bisschen anders aufgestellt. Aber ich habe es in meinem Buch gesagt, dass im Grunde eine Handvoll ETFs, ich sag mal 3-5, wenn man es gut auswählt und die gut gewichtet, reichen aus, um ziemlich nah an den Ölfonds zu kommen und den nachzubilden. Und von daher stimmt das natürlich vieles. Der Ölfonds selber, wie er dann agiert, ist natürlich wieder anders als ein ETF. Auch von der Größe her muss er natürlich Verkaufsentscheidungen ganz anders tätigen. Er nimmt ja auch, stimmt auch Hauptversammlungen ab, was ein ETF natürlich machen kann. Aber ich als ETF-Investor bin dann natürlich draußen vor. Aber im Großen und Ganzen ist das ein bisschen was, was vergleichbar ist. Und wegen der Transparenz eben und weil man es mit einer kleinen Handvoll ETFs ganz gut nachbilden kann, ist es eben ein gutes Vorbild, wenn man dann sieht, ah komm, was der macht, was der über die Jahre gemacht hat, das hat gut funktioniert, mache ich es doch einfach auch.
Aber es ist ja nicht einfach so eine ganz simple Strategie wie beim ETF. Der ETF, zumindest wenn wir über die Standardindizes sprechen, MSCI World, MSCI All Country World, der kauft ja dort ganz klar am meisten, wo die größten Unternehmen sind. Ja, wenn man eine reine Kapitalisierungsgewichtung machen würde, dann wäre man in einem All-Country-World-Ansatz bei etwa 2/3 USA. Die erreicht ja der norwegische Ölfonds nicht, sondern es sind, glaube ich, aktuell irgendwie 55%.
Ist drunter, aber so wahnsinnig weit auch nicht entfernt.
Also nee, aber trotzdem.
Aber ist ein gutes Merkmalstück. Deshalb
schon mal 10%. Das heißt,
man muss 3 ETF nehmen und nicht nur
einen. Ist es schon aktives, kann man denn sagen, die machen aktives Management? Oder ist das semi-aktives Management? Wie würdest du diesen Management-Stil jetzt bezeichnen? Ist das, also Stockpicking ist es ja nicht mehr bei 8.374 Aktien.
Nee, das ist es überhaupt nicht. Also als Privatinvestoren-Sicht würde ich sagen, das ist vergleichbar mit, wie wenn ich als Privatinvestor passiv investiere, aber natürlich mir eine Anlagestrategie mal festlege und sage, ich möchte diese Assets haben, möchte diese geografische Aufteilung und dann halte ich dran fest, mache Augen zu und durch. Natürlich geht der Ölfonds selber ein bisschen aktiver vor, einfach aufgrund der Größe, und wegen anderer Gegebenheiten. Aber für jemanden, der davon lernen möchte, würde ich sagen, es ist vergleichbar mit einem ziemlich passiven Investitionsstil, wo ich eben deshalb sagte, ich muss 3 bis 5 ETFs nehmen, weil einer reicht nicht aus, dann habe ich zu starkes USA-Gewicht oder ich nehme einen anderen, dann habe ich ein ganz anderes Gewicht. Aber um da nah ranzukommen, würde ich sagen, 3 bis 5 reichen aus. Und wer dann sagt, also die nicht börsennotierte Infrastruktur, die fällt dann aus oder ich baue mir eine kleine Solaranlage aufs Dach oder am Balkon, dann ist das meine nicht börsennotierte Infrastruktur.
Genau, wie man ihn nachbilden kann, was man davon lernen kann, reden wir gleich nochmal drüber. Wir haben jetzt sehr viel über die Aktien gesprochen, aber es gibt ja noch einen zweiten wichtigen Teil, nämlich die Anleihen. Ja, und da könnte man ja zunächst mal vermuten, naja, also wenn ein Staatsfonds Anleihen hält, dann wahrscheinlich Anleihen vom eigenen Staat, aber das machen sie ja bewusst nicht. Also das ist ja auch ganz wichtig, wenn wir wieder darüber reden. Staatsfonds darf nicht Büttel des Staates sein. Sie halten keine norwegischen Anleihen. Es ist kein Instrument zur Staatsfinanzierung.
Nee, im Gegenteil. Also genau das kommen wir wieder zurück auf die Wechselkurse. Man will ja bewusst das Geld nicht in Norwegen anlegen, sondern nur im Ausland. Das heißt, es wird da keine norwegische Aktie, kein norwegische Anleihe, gar nichts in Norwegen gekauft, sondern nur im Ausland angelegt.
Das ist das auch Geld. Komplett getrennt, so von Equinor, eine Aktie, die du vielleicht auch im Portfolio hast, wenn du dich für europäische Öl- und Gasinvestitionen begeistern kannst und da Werte siehst, ja, sondern das ist komplett getrennt. Der Fonds hat auch nicht irgendwie Anteile übertragen bekommen, sondern es ist wirklich, es geht Geld rein und das wird dann investiert. Und bei den Anleihen ist mir aufgefallen, haben sie schon einen Klumpen. 34% vom Anleihenportfolio liegen in den USA. Und na, es gibt ja auch immer mal so politische Spannungen zwischen Norwegen und den USA. Siehst du da ein Risiko, auch was so die Lagerung von Wertpapieren Norwegens in den USA geht, so und so unter Trump-Zeiten? Oder ist das etwas, was so von der Presse manchmal hochgekocht wird, um einen Skandal zu konstruieren, aber eigentlich kein Thema?
Also bei Anleihen ist dasselbe wie bei den Aktien, dass es da auch Vorgaben gibt und dann man automatisch wegen der Gewichtung, der starken Gewichtung der USA, automatisch einen hohen USA-Anteil hat. Das heißt, das ist die Vorgabe, die da kommt. Und dementsprechend hat der Fonds die hohen Anteile an den USA. Und bei allem Weiteren denke ich, das Fondsmanagement, die machen ihre gute Arbeit. Und ich bin sicherlich nicht der hier die geopolitischen Finanzen der USA am allerbesten bewerten sollte oder könnte. Aber das sind einfach die Vorgaben, die man hat, die man macht. Und die auch Sinn ergeben, wenn man sich eben anguckt, wenn man sagt, man will breit streuen, dann ist es einfach automatisch, dass man die USA als sehr wichtige, große Volkswirtschaft relativ stark im Gewicht hat.
Jetzt hast du gerade das Management erwähnt. Führ uns doch mal ein bisschen da rein. Wie sind so die Managementstrukturen? Wie ist diese rechtliche Konstruktion des Fonds? Und ja, was sind das eigentlich für Manager? Wie groß kann man sich auch die Infrastruktur, die hinter 1,7 Billionen Euro umgerechnet steht, vorstellen?
Das hat sich auch geändert mit den Jahren. Natürlich ist es immer größer geworden, weil das Fondsvolumen immer größer geworden ist. Aber es hat auch nie die Größe angenommen, dass man jetzt den Eindruck hat, da wird jetzt einfach künstlich aufgebläht, der Apparat, weil man hat ja schließlich Geld. Ich habe die ersten Vorsitzenden des Fonds, die habe ich interviewt noch als Journalist, den aktuellen, der ist sozusagen, hat gestartet, nachdem ich aufgehört habe, als Journalist so intensiv mich damit zu beschäftigen. Die beiden ersten auf jeden Fall sehr, es war so ein bisschen typisch Norweger, sehr, 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 sehr super nette, entspannte Leute, down to earth, handfest. Ich weiß noch, als Yngve Slyngstad, der zweite Chef, als ich das erste Interview mit ihm hatte in der norwegischen Zentralbank, an die der Fonds angedockt ist, damals war der ja natürlich auch schon wahnsinnig groß, der Fonds. Ich hatte den Termin mit ihm, wartete unten in der Rezeption und dann auf einmal geht der Aufzug rau auf und wer kommt runter? Irgendwas Slyngstad selber. Das heißt, der hat mich selber abgeholt. Da ist also nicht dieses, was man manchmal kennt. Da wird dann alles möglichst kompliziert gemacht und man muss erstmal durch 3 Ebenen durch, sondern er kam da an, hat mich abgeholt. Wir sind zusammen im Fahrstuhl hoch, haben das Interview geführt. Die sind also alle relativ nahbar. Der jetzige Fondschef Nicolai Tangen, der ist selber ja Investor gewesen früher, ist dadurch sehr wohlhabend geworden.
Soll Milliardär sein, ja?
Ich habe seine Vermögenswerte gerade nicht im Kopf, aber wenn du sagst, aber, das aber, stimmt. Nein, zumindest in Kronen
man wahrscheinlich. Liest es mal, also er hat auf jeden Fall einen Hedgefund gegründet, AKO. Und da gab es ja bei seiner Berufung 2020 auch kritische Stimmen in Norwegen, dass man gesagt hat, also nach Slyngstad, der ja auch sehr, sehr bedächtig aufgetreten ist, der ja dieses Diversifikationsthema auch sehr, sehr offen in der breiten Öffentlichkeit vertreten hat, kam dann jemand, der ja eigentlich eher so mal aus der aggressiven Hedgefund-Ecke kam und der ja dann seinen Hedgefund erstmal irgendwie überführt hat, um da zu zeigen, okay, also ist auch jetzt kein Interessenskonflikt.
Genau. Er hat jetzt selber keine Macht mehr über seinen Hedgefonds, sondern das ist so juristisch wasserdicht gemacht worden, dass er da außen vor ist, weil er eben sagte, jetzt möchte ich mich um das norwegische Vermögen gründen. Es gab mal sehr netten Text, interessanten Text in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wo so beschrieben wurde, wie er das auch gerne macht, dass er sich so in dem Gedanken sieht, ja, er möchte das Beste rausholen für sein ganzes Land. Und das ist halt eine sehr nordische Initiative, dass er natürlich sagt, er hat da viel Geld verdient, aber das ist jetzt der nächste Job, den jetzt macht. Er selber ist auch in der Kommunikation viel proaktiver. Also er hat einen eigenen Podcast auch, wie du ja auch, und lädt da auch viele, viele Unternehmenslenker ein.
Ja, ist natürlich spannend, ne? Er kriegt ja, weil er bei vielen Unternehmen der größte Aktionär ist oder einer der größten Aktionäre, kriegt er eigentlich jeden CEO vor das Mikro. Und das ist auf Englisch, kann ich also sehr empfehlen, diesen Podcast. Also wichtige Unternehmerpersönlichkeiten der Zeitgeschichte, die man dann im Gespräch mit einem der wichtigsten Geldmanager unserer Zeit erleben kann. Und das ist auch sicher was Besonderes. Ansonsten gibt's da Unterschiede zwischen Slingstad, also dem Vorgänger, und Tang, was jetzt die Anlagepolitik angeht?
Na, die Anlagepolitik wird ja von denen mehr ausgeführt als da, als darüber entschieden. Natürlich, das heißt, da sind einmal, gibt es die Vorgaben und dann die sollen sie sich halten. Und natürlich sind die immer im Gespräch und können Argumente liefern und dergleichen. Aber das ist ja auch die Idee des Fonds, dass der ja sehr langfristig anlegt, vorausschaubar, und dass dann nicht auf einmal gesagt wird, so, jetzt gehen wir aber hier auf einmal in 60% in Immobilien oder eben nur in KI-Aktien oder so. Das heißt, da ändert sich nichts wahnsinnig Grundlegendes dadurch, dass ein neuer Manager kommt. Die Kommunikation hat sich auf jeden Fall geändert. Sicherlich auch intern, wie gearbeitet wird, hat sich geändert. Der Fonds ist noch größer geworden. Es gab auch zwischendurch mal die Sachen zu Finanzkrisezeiten, dass man gemerkt hat, da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel auf externe Manager gesetzt und nicht mehr genug Kontrolle gehabt. Da hat man da ein bisschen was geändert. Also solche Sachen, die halt laufend angepasst werden müssen, die geschehen, und auch die Art und Weise, wie natürlich innerhalb des Fonds kommuniziert wird, wie nach außen kommuniziert wird. Aber die grundsätzliche Vorgabe, das ist jetzt nicht so, dass da eine wahnsinnige Strategieänderung stattfindet, nur weil der Chef oder die Chefin, bisher waren es nur Männer, die drei Positionen, die es gab, sich geändert hätte.
Jetzt hast du gesagt, es werden die Vorgaben gemacht. Wer macht die Vorgaben? Die Regierung, das Parlament, gibt es Volksabstimmungen, wie kommen die zustande?
Genau, das ist eine politische, es gibt politische Vorgaben. Volksabstimmung jetzt nicht, aber das ist geschieht über das Parlament, über das Finanzministerium, kommt darauf an, welche Art von Vorgaben worüber gemacht werden. Aber die große, breite Linie wird im Grunde genommen von der Politik, von der Regierung, vom Parlament festgelegt, an die sich der Fonds dann zu halten hat und die dann vom Fondsmanagement ausgeführt werden und eben immer kommuniziert werden. Also das sieht man auch, es lohnt sich, auf die Website zu gehen, es lohnt sich, Nicolai Tangs LinkedIn-Seite zu besuchen. Da wird eben wirklich sehr, sehr, sehr detailliert immer beschrieben, was wird gemacht, warum wird es gemacht. Die finden Investmentkonferenzen statt, wo viele Themen besprochen werden, die auch einfach von Interesse sind. Und das ist ein großer Vorteil dieses Fonds, auch deshalb auch sicherlich viel Unterstützung vom Land, dass man eben weiß, was machen diese Leute, warum machen die das und wo genau steht der Fonds eigentlich jetzt.
Genau, weil es ist ja auch für so eine Gesellschaft ein wichtiges Thema. Was passiert eigentlich mit dem Geld, nicht nur unter Rendite-Gesichtspunkten, sondern auch mit Blick auf Verantwortung und mit Blick darauf, dass Geld ja immer auch Macht bedeutet. Und diese Macht ist ja auch eine Gestaltungsmacht. Manchmal kann es auch einfach eine Macht sein, die negative Gestaltung ist, also Dinge verhindert. Und da sind wir bei einem Thema, was ja auch sehr relevant ist für den norwegischen Staatsfonds, nämlich Nachhaltigkeit, Anlagekriterien und damit auch Ausschlusskriterien, sprich, in was investiert man nicht. In norwegische Aktien, in norwegische Anleihen investiert man nicht, das ist klar. Aber was sind sonst wichtige Kriterien, die jetzt, wie man heute so schön sagt, nicht finanzieller Natur sind?
Genau, es gibt einen ethischen Rat, wo dann Kriterien festgelegt werden, warum man nicht in oder in welche Unternehmen nicht investiert werden darf. Und dann gibt es also welche, die auf den Ausschlusskriterien, die auf den Produkten, die hergestellt werden, von den jeweiligen Unternehmen beruhen. Da sind zum Beispiel Kohleunternehmen ausgeschlossen, die zu hohen Anteil an Kohle haben. RWE war zwischendurch deshalb raus, ist jetzt wieder reingenommen. Und aber auf der sogenannten Observation List, wo man einfach mal guckt, wie entwickelt sich das Geschäft da weiter, wie stark ist der Kohleanteil. Cannabis-Produzenten und zum Beispiel, was die Rüstung angeht, wer Komponenten für Nuklearwaffen dazu liefert, Streubomben, sowas, da wird ausgeschlossen insgesamt.
Also diese sogenannten kontroversen Waffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Fonds grundsätzlich ein Problem hätte mit Rüstungsinvestitionen.
Nee, genau. Es gibt um gewisse Rüstungsformen, die ausgeschlossen werden, wie eben Streubomben, Komponenten für nukleare Waffen. Es sind eben momentan 104 Unternehmen ausgeschlossen durch diese produktbasierten Auflagen. Und das andere ist verhaltensbasiert, nennt sich das, wenn man dann sagt, Menschenrechte oder individuelle Rechte werden verletzt von Unternehmen, wenn in gewisse, jetzt sind wir wieder bei Rüstung, wenn in gewisse bewaffnete Konflikte Waffen verkauft werden, starke Umweltverschmutzung, solche Sachen. Das sind 10 Unternehmen, die da aktuell, das sind die neuesten Zahlen, die ich hatte, ausgeschlossen worden sind. Diese Liste wird also immer angepasst. Und dann das andere Kriterium, die es noch gibt, ist generell, also man möchte, dass man selber mit dem Fonds mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmt. Das heißt, globale Net Zero Emissions bei 2050 erreicht werden sollen. Das ist dem norwegischen Fonds auch sehr wichtig, das zu machen. Und da gibt es noch viele andere Kriterien, die jetzt nicht unter generell zu Ausschlusskriterien oder so sind, aber wo der Fonds sagt, dann nehmen wir Einfluss. Also auf der Website heißt es dann, dass Abstimmen eine der wichtigsten Einflussnahmekriterien ist, also mit dem man Einfluss nehmen kann. Also das heißt, auf Hauptversammlung tritt der Fonds auf und nimmt Stellung. Letztes Jahr waren das über 100.000 Abstimmungen, in denen sie teilgenommen haben, bei über rund 10.000 Shareholder-Meetings. Und da wendet man sich zum Beispiel gegen exzessiven CEO-Pay oder wenn...
Das war ein Riesenthema bei Alphabet zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja,
dieses,
genau.
Dieses große Paket, damit ist ja Tang dann auch in die Öffentlichkeit gegangen mit der Opposition gegen diese Vergütungsexzesse in den USA. Geholfen hat es am Ende nichts, ja.
Weil, zumindest kurzfristig nicht. Manchmal hilft ja, man muss langfristig
genau,
denken.
Aber Sie können ja auch bei Alphabet haben ja die Investoren nichts zu sagen, denn es gibt ja eben diese beiden Anteilsklassen und die Gründer haben halt das 10-fache Stimmrecht, können also mit ihrem inzwischen doch recht kleinen Anteil dann selbst auch mächtige Investoren wie den norwegischen Staatsfonds und viele, die sich ja auch an diesem Staatsfonds und seinen Anlagegrundsätzen und Entscheidungen mit Blick auf Governance wie in dem Punkt orientieren, können die halt einfach dann doch überstimmen. Aber Tang hat sicherlich dazu beigetragen, da das Bewusstsein zu schärfen, wie er ja auch seit einigen Jahren sich sehr stark gegen dieses amerikanische System des Management Boards ausspricht, ja, wo wir ja in einem Gremium im Grunde die exekutiven Mitglieder haben, das, was nach deutschem Aktienrecht der Vorstand ist, also diejenigen, die operativ die Entscheidungen treffen, Chief Executive Officer, Chief Finance Officer, Chief Operations Officer, wo wir aber dann auch solche Chairmen und Chairwomen haben, die also eigentlich die Aufsicht wahren sollen, die Aktionärsinteressen vertreten sollen zwischen den Hauptversammlungen, die sitzen dann in einem Board. Und da sagt er halt auch, eigentlich muss man diese Organschaft trennen, was letztendlich ja so dieses deutsche Modell schon so ein bisschen auf den Sockel hebt. Ne?
Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für den Fonds, wenn man jetzt guckt auf der Website, wo sie beschreiben oder auch in den Berichten, wo sie dagegen stimmen, dann ist auf Punkt 1 wird genannt, Unabhängigkeit des Board, also des Aufsichtsrats, ihnen sehr wichtig. Punkt 2 ist dann Combined Chair CEO Role, also dass man eben nicht möchte, dass es in einer Person ist, aber auch, der, wie ich vorhin schon erwähnte, der Wechsel, dass man mehr oder weniger nahtlos vom Vorstandsvorsitz in den Aufsichtsrat wechselt, das ist auch nicht in deren Interesse, weil das natürlich zu Konflikten führt, dass man dann eigentlich kontrollieren soll, den Blödsinn, den man vorher gemacht hat, überspitzt formuliert.
Großartige Sache. Es ist in diesem Board-System ja sowieso dann noch problematischer, aber es ist ja auch bei uns manchmal. Wir haben ja eigentlich diese Cooling-Off-Periode im Aktiengesetz stehen, aber auch die kann man ja wieder durch einen entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung aushebeln. Und da muss man sagen, hat der norwegische Aktienfonds sicherlich auch in vielen Ländern, wenn er nichts erreicht hat, aber ein Bewusstsein geschaffen für dieses Thema gute Unternehmensführung, Corporate Governance. Allerdings, manchmal wird der Fonds auch richtig politisch und zwar tagespolitisch. Was wir momentan sehen mit Blick auf die Situation im Gazastreifen, denn es sind einige israelische Unternehmen aus dem Fonds entfernt worden und sogar eine Caterpillar ist unter Druck geraten in dem Fonds, weil man gesagt hat, mit Bulldozern von Caterpillar wird im Gazastreifen planiert. Das ist ja schon also ein hartes politisches Statement.
Ja, bei solchen Sachen geht es dann darum, erfüllt man die Kriterien, dass man conduct-based, also an Verhalten orientiert, wird das zu einem Ausschluss führen. Und das ist, sind dann solche Entscheidungen, wo es dann Vorgaben gibt an den Ölfonds. Und wenn die erfüllt sind, dann findet ein Ausschluss statt. Und wie gesagt, das passiert immer wieder und ist eine Art Automatismus, kann man schon beinahe sagen. Also der Fonds ist halt sofern nicht politisch, als dass man jetzt irgendwelche sagt, man macht da radikale Änderungen, weil man was Politisches durchsetzen möchte, sondern wie gesagt, es gibt so Vorgaben und es gibt eben auch, was ja auch das Gute bei sowas immer ist, natürlich ist es manchmal schwer, Entscheidungen zu fällen, aber alleine die Diskussionen zu haben, zu sagen, okay, welche Verantwortung kommt mit dem Geld, die wir mitbringen, und das gibt es ja bei vielen, also beim Klimathema genauso, die man dann führt, die Gespräche und die, oder eben, wenn man sagt, ich möchte das Board verantwortlich machen oder den Aufsichtsrat verantwortlich machen, da hat der Fonds, wie du sagst, die haben oft jetzt keinen wahnsinnigen Hebel in der Hand, um was zu machen. Aber sie können die Debatte führen, denn der Fonds ist immer ein beliebter Interviewpartner, Financial Times, Wall Street Journal, Handelsblatt, wer auch immer. Das heißt, man kann da Stimme, Gehör verschaffen. Und das ist auch das, was man möchte, dass man oft sagt, Divestment ist vielleicht einfach die letzte Möglichkeit, auf Unternehmen Einfluss nehmen kann ich besonders gut, wenn ich Stimmrechte ausübe. Und das ist das, was ich denke, was auch als Kleinaktionär, natürlich habe ich da per se so gut wie gar keine Stimme, aber was ich mir immer wieder ins Bewusstsein rufen kann, es gibt ja auch Aktionärsvertretungen, Organisationen, die versuchen, Aktionärsrechte zu bündeln und sei es das Rederecht zu haben. Das Recht hat man. Also Aktionärsdemokratie ist dann ein Wort, was man nicht unterschätzen darf, was auch in der politischen Debatte, auch in Deutschland, finde ich, manchmal ein bisschen schade ist, dass man eigentlich ist ja diese Sache, Aktionär zu sein, das ist ja was, wo sich eigentlich die Parteien von liberal bis links, ich lasse mal die ganz extrem vielleicht raus, aber einig sein sollten, weil jeder findet was Gutes daran. Die einen, die stützen den Kapitalmarkt, die anderen, im Grunde genommen ist ja die Aktionärsdemokratie nichts anderes als die Beteiligung am Produktivkapital der Arbeitnehmer, also eigentlich ein sehr linkes Ansehen, was auch dann dazu führt, dass die Arbeitnehmer wirtschaftlich besser dastehen können. Und man hat auch noch Mitspracherecht. Und ich glaube, sowas ist enorm wichtig, ist natürlich manchmal ein bisschen anstrengender, aber darum finde ich es immer schade, dass oft so polemisiert wird, sei es in den Medien oder auch in der Politik oder auch von einzelnen Vertretern, oft polemisiert wird gegen Kapitalanlagen, statt zu sagen, Mensch, super, passt doch eigentlich auch in unsere politische Agenda, selbst wenn wir nicht FDP sind, sondern deutlich weiter links, ist das ja eigentlich auch in unserem Interesse.
Hochgradig partizipativ, genau, die Aktie als Instrument. Und so ein Staatsfonds institutionalisiert das dann ja. Jetzt haben wir ja eben über diese 300.000 Euro gesprochen, je Norweger. Und du hast schon erwähnt, also die werden jetzt nicht auf den Kopf gehauen, das kriegen die jetzt nicht alles überwiesen. Gibt es auch keine Leibrente raus, aber trotzdem einfach mal die Frage, was bedeutet dieser Staatsfonds jetzt für die Menschen in Norwegen im Alltag? Welche Vorteile haben die von diesem Reichtum? Oder ist es wirklich nur eine buchhalterische Größe, wo sie sich dann freuen können, es ist wieder mehr geworden, eigentlich sind wir ein ganz reiches Volk, aber naja, hohe Steuern zahlen müssen wir trotzdem.
Ja, also das trifft schon mal ganz gut, weil ich glaube, das ist manche fühlen das einfach so, ja, wir sind ein ganz wohlhabendes Volk, uns geht es ja ganz gut. Also das ist jedem Norweger bewusst, auch wenn die meisten wahrscheinlich nicht auf Anhieb sagen können, wie viel pro Kopf gerade im Fonds drinnen ist. Aber das ist schon ein Bewusstsein, dass man sagt, es gibt keine Staatsverschuldung, sondern ein gutes Plus, das ist gar keine Frage. Und dann fließt, ich hatte es schon am Anfang mal erwähnt, es fließt eben in den Staatshaushalt was. Das heißt, man hat einen Staatshaushalt, den man sich sonst nicht würde leisten können, so ohne weiteres, weil eben das Fondsvolumen, diese 3% in den Staatshaushalt fließen.
Natürlich, also die fließen jedes Jahr
Die genau, die dürfen, oder sagen wir so, man kann sie nehmen bis zu 3%. Es waren früher mal 4. Die Idee da ist, dass man sagt, man rechnet sehr konservativ. Wir wollen, dass dieses Finanzvermögen nicht schrumpft. Es ist immer gestiegen, bis auf wenige Ausnahmen, aber langfristig immer gestiegen. Dass wir eben nicht sagen, wir wollen es nicht verfrühstücken, sondern es soll einfach immer weiter fließen können. Gleichzeitig ist mittlerweile der Fonds halt so wahnsinnig groß. Natürlich auch 3% von wahnsinnig viel Geld ist wahnsinnig viel Geld. Dass es immer wieder Kritik gibt, zuletzt hatte sogar die FAZ einen Artikel überschrieben, norwegische Krankheit, also in Bezug auf die Dutch Disease.
Dass man für Unsinn Geld ausgibt, weil es einfach da ist? Oder?
Ja, ganz so weit ging es nicht, aber dass gesagt wurde, ja, der Reichtum kennt man ja, muss man sagen, wenn man persönlich jemand viel Geld hat, eine reiche Familie hineingeboren worden, ist ja manchmal nicht anders, dass man vielleicht manchmal denkt, ach komm, man kann viele Probleme auch mit Geld ein bisschen kaschieren, dass manche Reformen könnten schneller gehen, wenn nicht so viel Geld da wäre. Aber alles in der Summe, muss ich sagen, so gut wie Norwegen mit dem Geld umgegangen ist und geht, ist sicherlich erheblich besser, dieses Geld zu haben und dann bei manchen Sachen ein bisschen langsamer zu reformieren. Im Großen und Ganzen geht das schon sehr gut da.
Also Sie sind durch die 3% nicht bequem geworden, die Norweger?
Zumindest, wenn man sich anguckt, wie gut das Land funktioniert, nicht so bequem, dass man denken würde. Man sieht es ja leider in vielen Rohstoffländern auch, weil das Geld dann versickert, bei irgendwelchen Eliten hängen bleibt oder was weiß ich was. Und die Problematik hat man in Norwegen nicht.
Worüber redet man eigentlich so in Norwegen? Also jetzt politisch, ja? Weil ich meine, wir haben natürlich hier das Problem der Haushaltslöcher allgegenwärtig, das Problem der Rentenfinanzierung, ja? Ist jetzt in Norwegen nicht, ja? Worüber redet man? Die außenpolitische Bedrohung? Wahrscheinlich ja.
Das spielt Russland eine Rolle. Ganz nah, Norwegen hat eine Grenze zu Russland. Und da muss man auch sagen, da in Norwegen gibt es eine breite politische Einigkeit zur starken Ukraine-Unterstützung, einfach weil man immer klarer, auch während des Kalten Krieges, aber auch vor allem danach, also in den letzten 20, 30 Jahren, ist immer klar war, da geht eine gewisse Gefahr von Russland aus. Also auch die Rechtsliberalen bis Rechtspopulisten sind starke Russland-Gegner, Ukraine-Unterstützer. Das heißt, da besteht starke Einigkeit. Beim Wohlfahrtsstaat gibt es Unterschiede, was wollen wir machen mit dem Geld.
Also wie man diesen Reichtum dann verteilt. Ob man es mit der Gießkanne macht oder doch mit dem Gartenschlauch ein bisschen gezielt.
Oder wer davon getroffen werden soll mit Gießkanne, wer mit Gartenschlauch. Oder es gibt eine Debatte um Vermögenssteuer, obwohl das Norwegen nur einen sehr, sehr kleinen Teil betrifft. Aber es ist eine relativ gesehen große Debatte gewesen. Norwegen hat gestern gewählt. Im Wahlkampf war das eine größere Debatte. Soll man die Vermögenssteuer abschaffen?
Ich glaube, Riesenthema ja, war mal sowieso Steuer. Ne? Es ist Steuer auf Lachs.
Hat ja manche
Aktionärinnen und Aktionäre auch getroffen, denn die norwegischen Lachsfarmen sind ja dann auch wieder börsennotiert, ja, wie so eine Movi Asa beispielsweise. Und da hieß es irgendwann, jetzt kommt die Lachssteuer, quasi so als eine Luxussteuer. Und dann haben diese Aktien natürlich gleich mal kräftige Einbrüche.
Genau, das ist ein wahnsinnig starker Sektor, die Fischerei, vor allem die Lachszucht in Norwegen. Das heißt, sowas spielt da auch eine Rolle mit. Und dann eben, genau, natürlich Sozialpolitik, Gesundheitssystem ist immer wieder ein Thema, auch in Norwegen. Weil selbst wenn man sonst wie viel Geld hat, man braucht ja auch Leute, die helfen, also die im sozialen Sektor arbeiten. Wie wirbt man die Leute an, wie bildet man die aus, wie ist es mit der Bildung, wie ist es mit der Schule. Also das gibt schon immer noch, also wie das so ist, nur wenn man relativ vermögend ist, sind ja nicht alle Probleme gleich weg.
Nur Norwegen hat ja nach wie vor den Vorteil, es kommt irgendwie auch dieser Machtfaktor sympathischer rüber. Ne? Also wenn wir jetzt über Staatsfonds aus dem arabischen Raum sprechen oder selbst aus Singapur, wo es ja eine sehr, sehr starke Staatsfondsstruktur gibt mit der GIC und Temasek, ja, dann hat das mal gleich so ein bisschen so was Sinistres, ja, bei den Norwegern ist einfach so der norwegische Staatsfonds, wer keine Aktien mag, der mag auch den norwegischen Staatsfonds nicht, aber wer da so unvoreingenommen rangeht, und beschwert sich jetzt keiner, wenn der norwegische Staatsfonds irgendwo Aktionär ist, ganz im Gegensatz zu irgendwelchen Vermögensverwaltern, wo dann gleich die dunkle Macht ist.
Glaubst du, auch weil sie transparent sind, weil sie nicht politisieren, also weil eben, wie gesagt, jeder nachgucken kann, ich empfehle es allen, macht's mal, geht nbim.no. Und dann kann man nachgucken, Excel-Tabellen runterladen, kann gucken, wo ist der in Deutschland investiert, wie viel Prozent, in welcher Summe. Das heißt, da ist keine Geheimniskrämerei, das macht natürlich viel aus. Und eben, dass man nur in Ausnahmefällen eben mehr als 5% an einem Unternehmen hält. Das heißt, da kann nicht viel Politik mitgemacht werden. Natürlich kann man auf Hauptversammlungen dafür oder dagegen stimmen, man kann sich äußern. Aber es ist jetzt nichts, dass da auf einmal in Norwegen den ganzen SC Bayern aufkauft und dann
die kaufen auch keine, absteigen. Genau, die kaufen auch keine Unternehmen auf, so wie das beispielsweise ja arabische Staatsfonds machen oder auch orchestrieren, wie beispielsweise ja ADNOC, die ja mit Staatsgeldern zum Beispiel eine Covestro übernommen haben. Sowas hat der norwegische Staatsfonds nicht. Also er ist von der Linie her eigentlich eher ein passiver Investor, kein aktiv gestalterischer, aber mit Blick auf Governance schon dann sehr unnachgiebig und sehr laut, auch was die Forderung angeht. Jetzt lass uns zum Abschluss noch mal zu der Frage kommen, was denn wir eigentlich von Norwegen lernen können und wie wir denn, du hast das in deinem Buch so plakativ beschrieben, reich wie Norwegen werden können. Also vielleicht zunächst mal individuell. Als einzelne Privatanlegerin, Privatanleger. Was können wir von dieser Strategie lernen? Wie können wir sie umsetzen? Du hast ja schon so ein bisschen über 3 bis 5 ETFs gesprochen.
Genau, es gibt so ein paar Sachen, an denen man es festmachen kann. Das eine ist eben, würde ich sagen, beim Fonds sieht man Durchhaltevermögen zeigen. Also wir haben es erwähnt, Finanzkrise, Dotcom-Krise. Der Fonds hat seine Strategie einfach stur durchgezogen. Hat gesagt, das sind jetzt irgendwelche Sachen, die passieren da auf dem Markt, aber ich habe mich doch dafür entschieden, ich möchte die Aktienquote 60% haben, dann stocke ich eben jetzt auf. Ich möchte investiert bleiben generell, dass man das macht. Man bleibt einfach dran, man gibt sich ein Ziel vor und zieht das dann durch. Das zu machen, gleichzeitig kann man auch sagen, man ändert mal zwischendurch ein paar Komponenten, dass man sagt, man tastet sich auch. Total rational ist es nicht am besten, immer all in zu gehen, wenn man langfristig denkt, 100% Aktienquote. Aber ganz ehrlich, da muss man mit schlafen können. Und manchmal ist es auch sinnvoll, ein bisschen erstmal aufzubauen. Ich taste mich langsam ran, so wie der Fonds sich lang rangetastet hat. Erst Anleihen, dann Aktien, dann höhere Aktienquote, wenn ich noch jung bin. Natürlich ist da am besten, ich gehe Großmarktaktien rein. Aber warum nicht erstmal klein anfangen, ein bisschen gucken, wie kann ich das vertragen und so. Also sowas zu machen. Also es sind viele Tipps, die ich sag mal, kein Hexenwerk sind, aber wo der Fonds enorm gut hilft, ist zu verstehen. Und das habe ich eben versucht, in meinem Buch zusammenzufassen. Was sind es, wie und wieso macht der Fonds das? Und was kann man davon lernen? Und ich glaube, da hat man jemanden, der ist eben schon seit den 90ern aktiv, macht das richtig gut. Und weil das da klappt, kann das auch bei mir klappen. Und wie gesagt, breit streuen ist auch eine große Sache, nicht nur über die Assetklassen hinweg, sondern auch international breit streuen. Deutschland ist immer noch ein bisschen, was natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder auch bei längerfristigen Sachen, der DAX super gut gelaufen. Aber trotz allem, wenn man weniger riskant anlegen sollte, sollte man breiter anlegen und nicht nur auf die deutschen Aktien setzen. Dass man sich klar macht, ich habe mal verglichen, aktuell ist der, ich glaube, es war aufs Halbjahresbericht bezogen, hat der DAX gesamt gesehen erstmalig den Ölfonds überholt sozusagen. Wenn ich jetzt von Anfang an grob, ich habe das so ein bisschen zugemessen, nicht mit dem Bloomberg-Terminal berechnet, aber ich habe es grob berechnet, dass der DAX ein bisschen besseres Investment wäre, als der Ölfonds gewesen wäre, wenn ich nur die langfristige Rendite sehe. Aber der Ölfonds ist dann nur knapp hinter, hat aber eine deutlich niedrige Aktienquote, anfangs viel, viel niedriger, jetzt immer noch. Das heißt, die Schwankungsbreite ist viel, viel weniger. Das heißt, es ist schon sinnvoller, lasst uns Schwankungen möglichst rausnehmen, aber breit diversifiziert sein und das hilft eigentlich ja allen und eben dranbleiben.
Jetzt sagst du breite Diversifikation, die ist ja wirklich auch bezogen auf die einzelnen Portfoliokomponenten sehr breit, breiter als man das bei Weltportfolio-ETFs, die kapitalisierungsgewichtet sind, also beispielsweise MSCI All Country World Index haben, größte Position im Aktienportfolio von Nvidia ist 3,7%. Ja, also die haben 1,3% an Nvidia, der norwegische Staatsfonds, und es ist 3,7% vom Portfolio. Das ist also etwas geringer. Das heißt, wenn du sagst, du würdest den Staatsfonds jetzt nachbauen wollen, wäre das dann sowas, wo du sagst, okay, man nimmt so ein All-Country-World und packt dann noch so ein bisschen nachgewürzt rein, so ein Ex-USA, um alle anderen Teile ein bisschen aufzustocken und ein bisschen mehr Emerging Markets drin. Ich glaube, das sind so ein 10%.
Ja, im Grunde genommen, ich würde es, wenn ich sage mit 3, würde ich es machen. Ich nehme ein MSCI World, ich nehme Europa und ich nehme Schwellenländer und mische die dann. Das kann ich mir dann ausrechnen, ne, wie viel ich davon nehme, dass dann eine entsprechende Mischung bei rumkommt. Also nicht die jeweils Dritteln, sondern ein bisschen andere Schwerpunkte wählen. Und was auch, Nvidia erwähnst du, daran sieht man ja auch, Nvidia hat sich wahnsinnig gut entwickelt, hat natürlich auch dem Ölfonds viel Geld gebracht. Aber selbst wenn von einem auf den anderen Tag Nvidia jetzt pleite gehen würde, dann würde der Ölfonds halt 3,7% seines Kapitals verlieren.
Das aber nehmen die dann eigentlich auch mal Geld raus da? Nehmen die auch mal Gewinne mit dann aktiver? Also ich meine, das ist ja bereits in absoluten Zahlen ein sehr ordentlicher Gewinn, wenn die sagen, das hat jetzt 3,7%. Wir reduzieren jetzt mal aktiv, nicht durch weniger Performance, sondern aktiv reduzieren wir mal auf 3,5%. Sind das Entscheidungen, die im Rahmen ihres Managementmandats treffen?
Also im Grunde genommen ist es so, man verfolgt diese Diversifikationsstrategie und da sind die Vorgaben zu erfüllen und das dann automatisch, dann fällt irgendwann was runter. Aber gleichzeitig ist natürlich so, durch die Fondsgröße muss man gucken, wie man handelt, um eben natürlich vor allem nicht den Markt zu stark zu beeinflussen. Inwieweit jetzt bei, ich glaube nicht, dass der Fall ist, dass bei so einem Fall wie Nvidia sagt, jetzt machen wir mal Gewinnmitnahmen. Das wäre, glaube ich, schon zu aktiv, dass man dann ein spürbares Ding bei macht. Aber um ganz ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch überfragt, wie weit das da bei dem Fall zum Beispiel geschehen ist.
Das sind dann Themen, na gut, ist ja auch, bislang haben sie ja auch an dem ganzen KI-Thema sehr, sehr stark verdient, was ja auch Thema ist, was Tangen immer wieder in die Öffentlichkeit gerückt hat. Ja, er ist ja relativ kritisch gewesen, lange Zeit gegenüber Europa, sehr offen gegenüber den USA, sich sicherlich auch so durch manche Äußerungen aus Washington vielleicht ein bisschen was dran geändert, zumindest in der Risikoeinschätzung. Aber auf jeden Fall muss man ja sagen, dass diese doch sehr offensive Ausrichtung von Tangen mit Blick auf Technologie in den letzten 5 Jahren dem Fonds immens geholfen hat.
Auf jeden Fall, wie jedem, der viel in den USA investiert war, was man jetzt auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt denkt, oh Gott, was ist in den USA jetzt los? Und da auch noch ein Punkt, der finde ich enorm wichtig ist, Tangen auch wieder ein gutes Beispiel. KI, das eine ist da rein direkt zu investieren. Klar, der Fonds hat wie Nvidia als extremstes Beispiel da Anteile. Aber gleichzeitig hat er das auch mehr und mehr genutzt, dass man sagt, wie kann ich eigentlich unsere Arbeit besser machen mit KI? Dass wir intern mehr mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Da finde ich, ist der Fonds auch ein gutes Beispiel. Ich sollte als normaler Anleger nicht vergessen, als Privatperson, das beste Investment, was ich machen kann, ist oft in mich selber. Also in Fortbildungskurse, in Bücher wie meins, aber natürlich auch wie welche über KI oder in Podcasts, deinen Podcast hören. Und das geht bis hin zu so eigentlich simplen Sachen. Ich weiß, du hattest das mal erwähnt, als es um die ganzen Turbulenten waren jetzt im Frühjahr, kam einmal der Satz von dir, ja, man solle vielleicht auch sein tägliches Glück nicht aus dem täglichen Blick ins Depot ziehen. Das finde ich ein super wichtiger Satz, weil ne, es gibt Wichtigeres im Leben als Geld, dass man dann merkt, wie kann ich mit meinem Leben gut klarkommen, was brauche ich noch? Ich brauche das Geld natürlich, aber das soll nicht ein und alles sein, dass auch solche Sachen sind letztlich eine Investition in einen selber, um sich damit auseinanderzusetzen.
Genau, und in die eigene Ruhe. Ja, und in das eigene Wohlbefinden und Financial Wellbeing ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Nur Wellbeing Financial ist halt nicht nur so ein individuelles Ding, sondern das hat natürlich auch eine gewisse staatliche Dimension. Also den Norwegern geht es jetzt sehr gut und die Frage ist ja, was können wir so gesellschaftlich davon lernen? Was können wir als Staat uns davon abgucken, wie Norwegen das mit dem Ölfonds gemacht hat? Brauchen wir auch einen Staatsfonds? Und wenn ja, was meinst du, wie sollen wir den füllen? Wir haben ja dummerweise kein Öl.
Wir haben kein Öl, also weder Deutschland als Staat noch wir als Privatperson. Bei den Privatpersonen sage ich immer, das, was den norwegischen Staat als Öl, das ist uns unsere Arbeitskraft. Ja. Ne? Deshalb,
deswegen, ich, damit also mache wir ich Gewinne, als, gar keine als Frage. Privatleute können eine ganze Menge davon lernen, aber ist das... Auch wenn wir da über die Zahlen und all das reden und über den Reichtum, das Volksvermögen, das dort gemehrt wurde, ist das irgendwie eine Blaupause für Deutschland oder kann man das von vornherein wegwerfen, weil wir eben kein Öl haben?
Wegwerfen nie, würde ich sagen. Es gibt ja einerseits diesen Fonds für die Hinterlassenschaften der Nuklearindustrie, der investiert, der natürlich auch vergleichbar ist vom Zeithorizont wie der Ölfonds und sagt, da kann man ja auch ähnlich vorgehen wie der norwegische Ölfonds. Das heißt, dafür ist es was. Und dann denke ich für das deutsche System der Rente, also das System, was wir derzeit haben mit dem Umlageverfahren, das ist gut, dass das existiert, aber das reicht eben nicht. Man muss auch ein Kapitaldeckungsverfahren haben. Einfach entweder individuell, dann kann ich anlegen wie der Ölfonds, oder auch, das ist ja eine Diskussion, die seit wirklich sehr lange schon geführt wird in Deutschland, staatlich, dass man sagt, staatlich gefördert, staatlich initiiert. Da kann man dann auch wieder zusätzlich auf Dänemark, Schweden schauen mit Aktienrente. Aber da ist die Strategie des Ölfonds auch gut, dass man eben sagt, wir brauchen da irgendeinen Teil. Und warum kann man nicht in Deutschland ein bisschen offensiver für Kapitalmarkt argumentieren? Und nicht immer diese Panik, muss ich auch meinen, ich sag mal, Ex-Kollegen manchmal vorwerfen. Du hast es auch schon erwähnt, natürlich genüsslich macht jede noch so seriöse Zeitung, um ehrlich zu sein, sich über Ölfonds her, der hat so viele Milliarden vernichtet im ersten Jahr oder Halbjahr.
Im ersten Quartal war das jetzt genau. Zum Beispiel so ein Ding, ja, viel amerikanische Aktien. Das war noch kurz vor dem Liberation Day, aber die waren ja schon da, auch dann unter Druck gekommen etwas, ja, und ich weiß nicht, es waren dann am Ende 3 oder 4%, aber da nimmt man dann die absoluten Zahlen, genau. Ja, also diese Denominator Blindness, die da drin ist, also einfach nicht das Einordnen zum Gesamtportfolio, sondern einfach der norwegische Staatsfonds hat 64 Milliarden Dollar Verlust gemacht, ja. Und es wird weder mit Blick auf die Historie eingeordnet, noch mit Blick auf das Gesamtvermögen. Das ist halt echt ein Problem hier.
Ja, aber finde ich ungemein schade. Weil wie gesagt, selbst sehr seriöse Journalisten, sehr seriöse Medien machen das so. Ist ja auch inhaltlich gar nicht falsch. Aber
es catcht halt mehr, als wenn man schreibt, der norwegische Staatsfonds hat gerade 2% verloren, aber liegt über 5 Jahre 100% im Plus oder so.
Ja, ja, über 5 Jahre, trotz Turbulenzen immer noch 100% plus, auch keine schlechte Geschichte.
Nein,
aber es ist einfach so diese Gewohnheitssache auch und dann merkt man auch bei Leserbriefen oder Online-Kommentar ganz schnell, oh nee, ganz schlechtes Zeichen, die haben so viel Geld verloren. Aber man sieht eben nicht, wie viel besser es langfristig gelaufen ist als viele andere Anlagen.
Wenn du dich so intensiv mit dem Staatsfonds beschäftigt hast und auch geschaut hast, was wir davon lernen, darf ich davon ausgehen, dass du privat genauso investierst wie der norwegische Staatsfonds?
Achso, ja, das sowieso, genau. Das habe ich. Ich habe schon immer relativ viel kapitalgedeckt investiert aus Interesse und habe dann so, ich sag mal, wirklich parallel mit meinem Buch das noch ein bisschen optimiert, weil ich dann ist natürlich wirklich täglich mich dann beschäftigt habe eine Zeit lang und dann auch bei manchen Sachen auch nochmal Learnings hatte und habe das selber gemacht und bin auch sehr zufrieden damit.
Was hast du da noch optimiert, wenn du da mal so ein bisschen in deine Küche hineingucken lässt?
Ich habe eine Zeit lang mehr Einzelaktien gehabt. Jetzt setze ich fast nur auf ETFs. Und
okay, also du hast wirklich versucht, das Portfolio mit den 8.400 Aktien dann
sozusagen, ja, mit den ETFs. Ich habe ein paar Einzelaktien
aber nicht gehalten, mit allen 8.400 Aktien selber?
Nee, das okay. Nicht. Das wäre der Haken. Dann wären die Transaktionskosten so hoch, dass ich wahrscheinlich
schon pleite wäre. Nicht unbedingt. Also im Scalable Broker haben wir ja die Flat Fee, aber ein bisschen was.
Dann wäre, sagen wir, jedenfalls wäre der Zeitaufwand so groß, dass ich nichts anderes hätte mehr machen
das
können.
Das also dann nicht.
Ich habe mit ETFs das Ganze gemacht. Also und mir das aufgebaut und spare auch regelmäßig wieder rein und mache jetzt auch so, dass nicht mein tägliches Glück daraus kommt, ständig reinzugucken, sondern ich mache mir einen Überblick und mache quartalsweise auch, dass ich eintrage, wie sieht es gerade aus und gucke dann auch mal, soll ich ein bisschen umschichten oder bleibe ich dabei, aber bin da auch relativ tolerant, weil ich sage, Mensch, prima, muss ja nicht allzu viel Zeit rein investieren, läuft doch und dann passe ich es eben vielleicht einmal im Jahr an und der Rest wird durch Zukäufe gemacht.
Wenn du jetzt mal auf die Zukunft blickst, was würdest du dir wünschen für den norwegischen Staatsfonds? Dass es wirklich ein Modell für die Welt wird oder hast du bestimmte Vorstellungen, was der Staatsfonds besser machen könnte noch künftig?
Na, also für einen Fonds muss man ganz ehrlich sagen, dem ist es ja relativ egal, ob es ein Modell für die Welt ist oder nicht. Ich fände es gut, wenn noch mehr Offenheit gegenüber dem Kapitalmarkt käme und wie gesagt vom breiten politischen und gesellschaftlichen Spektrum und auch das ist natürlich manchmal leider auch so eine deutsche Sache, dass man immer gerne auf das Negative schaut und nicht so die Chancen sieht. Ich finde es völlig okay, wenn man auch kritisch ist, soll man auch sein, aber ein bisschen mehr die Chancen sieht und eben sagt, ja, ich bin vielleicht kapitalismuskritisch oder ich bin vielleicht dies oder jenes, aber das ist doch eine Riesenchance. Und man dann sich einigt und sagt, man kann doch zusammen was voranbringen. Würde ja Deutschland auch, hier Deutsche Schutzverein Wertpapier, die hatten neulich was dazu geschrieben, was es auch nützen würde, wenn viele der Spareinlagen, die rumliegen, einfach im Kapitalmarkt investiert werden. Das ist
Marc
auch
Tüngler
ein
war
genau,
auch schon hier bei uns
schon, siehst du,
zu Gast. Ja, ich bin HV-Sprecher immer noch für die DSW.
Ja, siehst du, super. Genau solche Sachen, das ist halt auch ein gutes Beispiel. Sagt, da kann man zeigen, da kann man Einfluss ausüben. Einerseits, andererseits, man kann Geld zur Verfügung stellen. Und das ist doch viel besser, wenn ich mein Geld selber investiere und ich die Rendite bekomme, als dass ich irgendwelche komischen, intransparenten Produkte habe, die mir vielleicht festwitz sind, die ein bisschen was abwerfen, aber im Schnitt nicht dolle sind. Da gehe ich doch lieber das Risiko ein. Und da finde ich, das wäre vor allem das, was ich mir wünschen würde, dass der Staatsfonds oder eben auch das dänische und schwedische Rentensystem und eben Podcasts wie deine und diverse andere dazu beitragen, dass man mehr eine Offenheit hat und mehr Wissen damit bringt und das letztlich allen nutzt und eben auch natürlich den Gutverdienern, aber auch denen, die, bei denen es ein bisschen knapper ist. Denn man kann ja auch aus relativ wenig Geld natürlich nie wahnsinnig viel machen, aber auch die 10, die 50 Euro, die ich monatlich investiere, die werden nach 20, 30 Jahren spürbar was zu meiner Rente beitragen.
Ja, genau. Und man muss nicht unbedingt auf den Staat warten. Man kann den Staatsfonds selber quasi bauen, nur damit jeder die Chance hat, am Kapitalmarkt zu partizipieren. Wäre es schon gut, wenn wir auch in Deutschland mehr diese Breite noch betonen. Und dabei kann der Staat ideal helfen. Eine Blaupause dafür haben wir heute kennengelernt. Aus Norwegen vielen Dank, Clemens Bomsdorf, für die Insights, den Deep Dive in den norwegischen Staatsfonds. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es gerne weiter. Wenn du Anregungen hast, um was wir uns hier im Podcast künftig kümmern sollen, welche Themen wir behandeln sollen, wen ich einladen soll, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an podcast@scalable.capital oder besuche uns in den sozialen Netzwerken. Für heute vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss aus Berlin.